Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit. Außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Bom dia, gente. Estamos voltando no Mais um Café, no último show do ano 2014. E essa também é a ideia de ver um pouquinho que aconteceu nesse ano nos dois países, no Brasil e também na Alemanha, na Europa. E temos uma pessoa que já estivemos vendo, que vimos cada vez no jingle, mas agora está de novo com nós, a Luísa. Alô, liebe Leute, wir sind jetzt zurück hier bei Mais um Café. Und das ist die letzte Sendung 2014. Wir wollen einen Blick zurückwerfen und haben heute mal wieder einen Gast, ein Comeback sozusagen von der Person, die ihr immer schon beim Jingle hört, die Luísa. Hallo, Luísa, como estás? Tudo bem?
Hallo, tudo bem? Peço desculpas pela minha intromissão aqui, questões técnicas, mas eu estou muito feliz de estar de volta aqui no programa. Fazia muito tempo que eu não participava e vou tentar dar minha contribuição, até porque esse ano eu tive a oportunidade de estar presente tanto na Alemanha como no Brasil, né?
Also Luísa freut sich auch wahnsinnig zurück zu sein. Sie hat viel Zeit verbracht dieses Jahr in Deutschland auch oder zwischen Deutschland und Brasilien. Könnte sich eigentlich auch selbst übersetzen inzwischen. Aber ja, auf alle Fälle freuen wir uns, dass sie mit da ist, denn dann kann sie auch aus dem Vollen schöpfen, wenn es heute hier ein bisschen über unseren Jahresrückblick geht. E agora vou passar o microfone para Gili para também das bem-vindas daqui do outro estudo no Brasil. Und ich gebe jetzt noch kurz ab an Dili für die Begrüßungsgrüße aus dem zweiten Studio hier in Rio.
Olá, Fábio. Oi, Luísa. Estamos aqui hoje no escritório. Eu e o Nils. Espero que nosso programa seja legal hoje, lembrar aí de tudo que aconteceu nesse 2014, que passou tão rápido, mas que teve muita coisa importante, né?
Also, schöne Grüße hier aus dem Studio von Dili und Nils. Wir freuen uns auf ein spannendes Programm und hoffentlich erinnern wir uns vieler Dinge, die passiert sind im Jahr 2014 in Brasilien und in Deutschland.
Wir haben jetzt im Vorfeld schon ein bisschen an Themen gesammelt und versuchen jetzt mal nicht unbedingt chronologisch vorzugehen. Lass uns das ein bisschen dynamisch halten und wir versuchen dann eben auch nicht zu vergessen, mal gucken, unsere Liste abzuarbeiten. Ich würde ja vorschlagen, dass wir sozusagen anfangen mit dem Aktuellsten, wenn man so will. Gestern wurde ja der Bericht der Wahrheitskommission veröffentlicht. Wir haben bei Maisum Café schon mal darüber gesprochen. Es war unsere zweite oder dritte Sendung, wo wir uns über nationale Geschichtskonstruktion unterhalten haben und so ein bisschen geguckt haben, wie geht denn Deutschland mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit um und wie geht denn Brasilien mit seiner oder ihrer Diktaturvergangenheit um. Das lachen wir auch den Link nachher in die Shownotes auf jeden Fall. Aber vielleicht würde ich da erstmal bitten, ob es da schon eine Einschätzung gibt überhaupt. Der Bericht ist ja über 4000 Seiten, glaube ich, lang, zu dieser Wahrheitskommission. Eu proponho que começamos com uma coisa mais atual, o reporte da Comissão da Verdade, que saiu ontem, esse programa vai se meter mais tarde, mas saiu no 11 de dezembro, eu acho, ou 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e Sim, a gente já falou desse comercial de verdade no segundo ou terceiro programa do Mais Um Café. Vamos colocar o link depois para os show notes na internet. Mas eu gostaria de saber de vocês se isso já tem uma ideia de magnitude, ou isso é um passo muito progressista já, ou na verdade a comissão não encontrou muitas coisas novas. Como que você acha dessa publicação ontem?
Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, o relatório tem a sua relevância e de forma nenhuma podemos negar isso, né? O Brasil, eu acho que, se for comparar com outros países da América Latina, como, por exemplo, a Argentina, demorou muito, né, a fazer esse tipo de investigação e mostrar todos os direitos que foram violados, né, durante esse período. É tão duro e antidemocrático da nossa história.
Also, der Bericht der Wahrheitskommission ist auf jeden Fall wichtig, meint Luisa. Im Vergleich zu Argentinien oder auch zu Chile, ergänze ich jetzt mal, hat Brasilien aber sehr, sehr lange gebraucht, um dieses Dokument anzufertigen. Und wichtig ist er vor allem deshalb, weil darin auf jeden Fall Menschenrechtsverletzungen nochmal viel besser dokumentiert sind als bisher. Mal sehen, was Chile noch zu ergänzen hat. Da wäre okay, weil Ajuntage Chile.
Então, queria falar também alguns números que apareceram nessa Comissão da Verdade, que foram 434 entre mortos e desaparecidos. Eles identificaram também 377 autores dessas violações que ocorreram durante a ditadura. A própria Comissão da Verdade já admitiu que esses números podem não ser exatamente o que corresponde à realidade, porque o próprio acesso aos documentos desse período aqui no Brasil é muito restrito, e as Forças Armadas, por exemplo, alegam que todos os documentos já foram queimados. Então, o acesso a essas informações, principalmente de dentro das instituições que participaram ativamente da ditadura, é muito difícil. Então, fica complicado de saber exatamente tudo o que aconteceu, mas é claro que tem a sua relevância e é importante trazer isso à tona, resgatar isso, para que isso não aconteça nunca mais na nossa história, né?
Also, Dili bringt nochmal ein paar Zahlen jetzt auch hier zur Sprache. Also in dem Bericht ist die Rede von 434 Toten und verschwunden, in Anführungszeichen, also die bis heute nie wieder aufgetaucht sind. Es werden auch 377 Akteure, also Täter, benannt in diesem Bericht, aber die Kommission selbst zweifelt diese Zahlen auch ein bisschen an, denn der Zugang zu den Daten ist unheimlich schwierig. Die Armee und die Marine haben sich nicht sonderlich kooperativ gezeigt, gesagt, dass viele Zahlen einfach nicht mehr existieren und schon verbrannt worden sind. Aber ja, trotzdem ist damit jetzt hier ein Schritt getan. Ich schicke mal eine Frage hinterher, die auch im Vergleich zu Deutschland nicht uninteressant ist, weil mich interessieren würde, wie es mit der Amnestie aussieht, was da hier auch die Meinung ist in Brasilien. In Deutschland gab es ja zumindest die Nürnberger Prozesse und auch bis heute immer noch Verfahren, die leider nicht immer zum Erfolg führen. Aber hier gibt es ja auch noch einen Amnestie, die die Täter bis heute schützt, und auch darüber ist, glaube ich, ein bisschen debattiert worden, wie sich der Staat dazu künftig verhalten soll. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Adília, a Luísa também, que tem que ver com a amnistia, não? Essa lei de amnistia que ainda existe, e na Alemanha, pelo menos, teve como um processo de desnazificação, claro, muito incompleto, mas teve tribunais e até agora são perseguidos pessoas que cometeram violações de direitos humanos nessa época. Aqui no Brasil tem essa lei de amnistia e teve um debate agora também, se o Estado deveria como revocar essa lei, o que você acha, né, assim, sobre esse ponto?
É interessante tocar nesse ponto, Nilce, porque eu acho que é a grande polêmica que essa comissão também sofreu durante esse tempo, porque ela não tem, ela tem o poder de investigação, mas efetivamente ela não tem o poder de punição ou qualquer outra coisa parecida. E alguns setores mais conservadores, inclusive do nosso próprio Congresso, defendem que essa lei da anistia permaneça. O problema da lei da anistia é que ela anistia tanto tanto os guerrilheiros, os presos políticos, né, todas as pessoas que se colocaram numa posição de resistência, quanto os militares que torturaram, mataram, perseguiram várias pessoas. Então, ainda é muito complicado no nosso Congresso, eu acho, acredito, vislumbrar o fim dessa lei, né, no sentido de realmente reforçar a necessidade de que esses militares ou todas as pessoas responsáveis por essas violações de direitos humanos respondam efetivamente pelo que fizeram.
Also, die Frage der Amnestie, genau, ist jetzt wieder stark diskutiert worden, und es ist so, dass die konservativen Kräfte auch im Kongress immer noch dafür sind, dieses Gesetz auf alle Fälle weiter zu erhalten. Das Gesetz bedeutet, dass sowohl Guerilleros oder Leute, die gegen die Diktatur, die zivile militärische Diktatur in Brasilien zu den Waffen gegriffen haben oder auch gemordet haben, als auch die Soldaten und die Polizisten, den ganzen Sicherheitsapparat von Brasilien, der für eine viel größere Zahl von Verbrechen verantwortlich ist, geschützt werden und diese Prozesse oder diese Taten eben nicht aufgerollt werden in zivilen oder strafrechtlichen Prozessen. Gilles, was das ist ja alguma coisa sobre isso também. Dili wird auch noch dazu ergänzen.
Eu acho que esse ano, especialmente, essa discussão ganhou muita força porque a gente teve uma data importante, né, que foi os 50 anos do golpe de 64. Então, esse tema acabou ficando muito em evidência agora. Mas, com a formação do Congresso que a gente tem para os próximos anos, vai ficar muito difícil conseguir fazer a revisão realmente da maneira que precisa ser feita dessa lei. Então, vamos ver aí o que vai acontecer.
Also das Positive aus diesem Jahr ist einfach auch, dass zum Gedenken der 50 Jahre vom zivilen militärischen Putsch aus dem Jahr 1964 eben ganz viel darüber berichtet wurde und auch öffentlich diskutiert wurde, was bisher so nicht stattgefunden hat. Auf der anderen Seite, nach den Wahlen, die hier in Brasilien ja stattfanden Ende des Jahres, sieht es einfach so aus, dass die Karten im Kongress so gemischt sind, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, eine Mehrheit zu finden, um gegen dieses Amnestiegesetz jetzt vorzugehen.
Es gibt ja, ich finde, da gibt es zwei Dimensionen. Also zum einen ist es natürlich die Frage, kann man rechtlich gegen die Leute vorgehen und sie sozusagen nochmal bestrafen? Eine andere Dimension, finde ich, die aber auch sehr wichtig ist, ist jetzt wirklich sozusagen konsensual, also mehr oder weniger, ne, einen richtigen Konsens wird man nicht erreichen, aber hat sozusagen, ist die Meinung in der Gesellschaft jetzt befestigt, dass dort auf jeden Fall Verbrechen gegen die Menschlichkeit stattgefunden haben? Weil ich meine, also ich weiß nicht, zwei Drittel, aber viele sind ja auch schon tot, die diese Verbrechen begangen haben. Also es geht für mich vielleicht nicht nur oder nicht in erster Linie darum, die Leute jetzt in den Knast zu stecken, sondern auch irgendwie gesellschaftlich eben anzuerkennen, das waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist jetzt auch anerkannt und wird auch in der Schule und für weitere Generationen so als Tatsache sozusagen dargestellt. Und von mir aus werden die Leute dann eben auch in der Öffentlichkeit ja, irgendwie gemieden oder eben gebrandmarkt sozusagen. Und es ist irgendwie klar, das sind Verbrecher. Und das ist für mich auch ganz wichtig, dass sowas stattfindet und nicht nur unbedingt der juristische Prozess. So, queria comentar que são, para mim, acho que são dois níveis, dois discussões. Uma discussão é você pode ou não fazer preso essas pessoas que cometeram essas violações contra os direitos humanos. E aí a comissão, acho, propôs também uma coisa que nem tem que mudar a lei da amnistia, porque o Brasil tem obrigações internacionais em contexto com os direitos humanos que não podem ser exentados dessa lei. E outra coisa é também a. Como vou falar isso? Como é a reconexão, como a sociedade vê essas coisas que acontecem durante a ditadura? Ou seja, é uma coisa meter alguém no preso, mas é outra coisa ter reconhecido que isso foi um crime e ensinar na escola também que isso foi obviamente uma violação contra os direitos humanos e não foi uma coisa de alguns poucos, mas era conhecido que foi uma ditadura, que tive um sistema de repressão contra pessoas que não pensavam em outra direção. E essa aprendizagem, esse consenso mais ou menos, que não é um consenso porque não todo mundo vai ser de acordo, isso é muito importante também. E isso talvez um pouquinho a pergunta. A comissão, esse reporte apoiou nessa postura que a grande maioria da sociedade brasileira reconhece, que isso foi um sistema de repressão e não só foram alguns militares que fizeram alguma coisa errada.
Olha, Fábio, eu acredito que sim. O trabalho da comissão foi nesse sentido. Assim. Tanto que em outros programas que a gente já falou sobre ditadura, né? Foi colocado que não foi só uma ditadura militar, né? Foi uma ditadura civil-militar, ou seja, existiram setores da sociedade, mas não no sentido isolado, né? Setor isolado, mas empresários e outros tipos de organizações com interesses que esse golpe acontecesse. Inclusive, nesse relatório da comissão, também cita uma lista de empresários que apoiaram a ditadura militar. Né? Eu acho que isso já demonstra um pouco o caminho desse relatório.
Also Lisa meint, was ganz wichtig ist, ist, dass die Debatte eine Dimension angenommen hat, auch durch den Bericht der Wahrheitskommission nochmal, dass in Brasilien inzwischen viel stärker davon gesprochen wird, dass es eben nicht nur ein Militärputsch war, sondern dass es eine militärisch-zivile Diktatur war und dass es viele Beteiligte auch außerhalb der Streitkräfte gab, die aktiv dazu beigetragen haben, dass dieses Regime funktioniert und damit auch eine Mitverantwortung tragen. Und dazu zählen auch viele brasilianische Unternehmen und Unternehmer und von denen sind auch viele im Bericht der Wahrheitskommission mit erwähnt. Dilly.
Então, uma coisa que aconteceu recentemente, principalmente no período de eleições aqui, foi que surgiu um grupo de pessoas, inclusive fazendo manifestações e tudo mais, pedindo uma intervenção militar. Então, assim, eu acredito que a maioria da população reconhece como um golpe, como tudo de ruim que esse regime trouxe, mas ainda tem uma parcela que defende, que acha que tem que voltar e que vai ainda para as ruas pedir que tenha uma intervenção militar em pleno regime democrático. Então, é bem complicado isso também.
Andere Fakt ist aber auch, dass während den Wahlen Gruppen sichtbar geworden sind, die auf der Straße offen für eine Rückkehr zur eine Diktatur demonstriert haben. Und klar, auch wenn eine große Mehrheit in Brasilien heute den Putsch verurteilt und dagegen ist, zeigt es doch, dass es immer noch Leute gibt, die sich darauf positiv beziehen. Es wird auch manchmal noch von der Revolution von 1964 geredet. Und das zeigt eben, dass es eine Debatte ist, wo es auch noch viel Bedarf gibt, weiterzureden. E rapidamente eu quero adiantar também que na Comissão da Verdade uma das recomendações foi também de proibir que seja festejado o dia do golpe mesmo cada ano, como fazem muitos militares ainda no clube militar aqui no Rio, etc., como um dia para recordar de uma forma positiva, não? E isso vai ser interessante se vão conseguir pelo menos de proibir isso, que é uma dimensão simbólica muito importante, já que talvez relação à lei da Amnistia não vai ter tantos avanços. Ich habe jetzt noch kurz ergänzt, eine der Vorschläge der Wahrheitskommission ist auch, die Gedenkfeiern zu verbieten, die dem Putsch jedes Jahr positiv erinnern, zum Beispiel in den Militärclubs in Rio oder in anderen Kasernen im ganzen Land. Und das wäre auch, glaube ich, ein wichtiger symbolischer Schritt einfach und vielleicht auch einer, der umsetzbar ist, denn es sieht das aus, als ob es beim Amnestiegesetz nicht so schnell Fortschritte geben wird.
Só para encerrar essa questão, porque a gente também tem muitas coisas para relembrar sobre 2014, mas eu acho importante isso que o Mills colocou sobre a dimensão simbólica e eu acho que isso também tem a ver com o que a Jill falou, dessa minoria de pessoas que vão na rua pedindo intervenção militar. Eu acho que é uma falta de informação também sobre o que significa e o significou isso para a nossa história. Então, existem muitos grupos assim que tentam reforçar essa questão da memória, né? E de que forma isso pode ser feito. Só vou dar um exemplo, que no Rio de Janeiro tem um movimento do Ocupa DOPS, que é uma campanha que visa transformar o prédio do antigo DOPS, que era o lugar onde as pessoas eram presas, torturadas, investigadas, questionadas, né? Como um espaço de memória e resistência. E eles estão para eles todo mês é realizado alguma ocupação na porta do prédio, vários artistas, estudantes, pesquisadores, professores, enfim, a sociedade civil, diversas camadas da sociedade civil se encontram lá exigindo esse reconhecimento, né? Que é para, eu acredito que a Alemanha também trabalhou muito nesse sentido em relação à memória, né? Tanto no pós-Segunda Guerra e a questão da ascensão do nazismo, que é colocar nos espaços públicos e outros tipos de espaços mostrar o que aconteceu, né? Para que as pessoas tenham acesso e isso possa não se repetir.
Also, Luisa meint auch, dass diese symbolische Dimension besonders wichtig ist und dass es nicht nur ein Problem ist, dass Leute schreien zurück zur Diktatur, die zum Militär gehören oder andere Rechte, die sich offen dazu bekennen, sondern auch viele, die einen, viel zu wenig Information haben, auch einen schiefen Blick auf die Geschichte. Und um den Leuten entgegenzukommen, ist es eben auch wichtig, Orte, an denen Verbrechen begangen wurden, öffentlich zugänglich zu machen und auch zu Orten des Erinnerns zu machen. Und in Rio ist es der Fall mit dem DOPS, eins von den ehemaligen Zentren, in denen gefoltert wurde. Und es gibt eine breite Bewegung, bei den Menschenrechtsaktivisten verschiedenste Organisationen, auch Studierende aktiv sind und sich dafür einsetzen, dass das eben ein Erinnerungsort wird, auch ein Museum, ein begehbarer Ort. Und dieses Bündnis ist ganz wichtig und ich glaube, oder Luisa glaubt besser gesagt, dass es in Deutschland da inzwischen mehr öffentliche Orte gibt, an denen genau das möglich ist und da steht Brasilien auch noch ganz am Anfang.
Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine kurze musikalische Pause, bevor wir zu einem weiteren Thema kommen, das auch mit Repression in autoritären Regimen, sei es in der Diktatur oder im Naziregime zu tun hat, die Geheimpolizei, die Überwachung der Bevölkerung, das war ja dieses Jahr auch ein großes Thema und sowohl in Brasilien als auch in Deutschland. Aber zunächst würde ich vorschlagen, hören wir erstmal Musik und ich würde jetzt den Song Berimbau Balancé spielen von der Cooperativa Capoeira, so ein bisschen, weil wir haben uns auch über Forró und Capoeira unterhalten in einer der Sendungen dieses Jahr und ja, auch Capoeira hat eine Geschichte der Repression, wieso, also als es damals entstanden ist, soweit ich das weiß, war auch, weil die Sklaven eben nicht groß Sport betreiben bzw. trainieren durften und dann war es eben ein Tanz, der sich irgendwie unter anderem mit daraus entwickelt hat. Vamos fazer uma pausa musical, depois voltamos para tema que é muito relevante em regimes autoritários, como ser a ditadura militar ou nazismo na Alemanha, ou vigilância do povo. E a vigilância do povo, especialmente no mundo digital, foi tema muito forte esse ano, tanto no Brasil como na Alemanha, e vamos falar pouquinho disso. Mas antes vamos ouvir o Berimbau Balancê da Cooperativa Capoeira, porque a gente falou em programa de capoeira e forró esse ano, e o capoeira acho que também tem uma história de repressão, acho que quando começou o movimento capoeirista, também foi quando os escravos não podiam treinar as suas lutas e os seus corpos, né? E o capoeira é um jogo, uma dança, jogo que nasceu também nesse âmbito da repressão. Então, vamos aí, Berimbau Balancê da Cooperativa Capoeira.
A nação sobre a arte da capoeira, cultura que transforma o cidadão. Nosso projeto, nosso movimento busca resgatar a dignidade, nossas origens e a nossa história. Capoeira é glória, é brasilidade.
berimbauê, balancei, berimbauê, o xaxá. É um ao meu xodó, vem dançar no forró capoeira. Berimbauê, balancei, berimbauê, o xaxá. É um ao meu xodó, vem dançar no forró capoeira.
Berimbau, balancê da cooperativa do forró. Estamos de volta de mais um café com os nossos participantes no estúdio do Pulsar, Nils e Gilly e Luisa na casa dela. Wir sind zurück bei mais um café mit Gilly und Nils im Studio von Pulsar und Luisa bei sich zu Hause und wollten jetzt von dieser Wahrheitskommission und der Rückbetrachtung der Diktatur auf das Thema der Überwachung kommen. Also sowohl im Nazi-Regime war mit der Gestapo natürlich auch eine Geheimpolizei am Start, die sehr starke Funktion hatte, die Andersdenkenden sozusagen auch in ihrer Aktuation, also in ihrer Bewegungsfreiheit, in ihrer Organisationsfähigkeit zu unterdrücken, mit diesem Gefühl der allgemeinen Überwachung. Und das Gefühl der allgemeinen Überwachung ist im digitalen Zeitalter sehr groß geworden. In Deutschland hier war der Skandal mit dem Merkel-Phone und der Überwachung der Bundeskanzlerin, als sie dann gemerkt hat, dass wenn Edward Snowden sagt, alle Deutschen werden überwacht, dass das auch heißt, dass sie überwacht wird. Das ging eine Weile, bis das im Bundeskanzleramt ankam, aber dann war es auf einmal ein Skandal, beziehungsweise in der Nachbetrachtung eher ein Skandälchen, weil viel hat sich nicht getan. Der Untersuchungsausschuss des Bundestags ist ein zahnloser Tiger, der auch nicht sehr viel Motivation zeigt, da wirklich viel zu tun. Mich würde interessieren, wie das in Brasilien wahrgenommen wurde, diese Diskussion. Glenn Greenwald sitzt ja auch in Rio und veröffentlicht von dort und Petro Breisch und Jim Rousseff waren ja auch Ziel der Überwachung. Es foi muito bom tentar traduzir. A vigilância é instrumento muito forte em todos os regimes autoritários, que todo mundo sabe que tudo que um faz é... O regime sabe e isso limita bastante a atuação de cada pessoa que pensa um pouquinho diferente e um modo de repressão muito forte. Agora, aprendemos a partir das publicações de Glenn Greenwald, Edward Snowden e Laura Poitras que estamos vigilado a 100% basicamente. Na internet é muito difícil ter uma encripção, um modo de comunicação que não seja vigilado. E na Alemanha, quando demorou um pouquinho para o canciller Angela Merkel entender que quando a gente fala que tudo as pessoas na Alemanha estão vítimas da vigilância do NSA, dos diferentes serviços de inteligência, que isso inclui também nela. Isso foi um escândalo quando ela aprendeu que o NSA também estava ouvindo a falar de ela no seu celular, mas obviamente quando fala que tudo está vigilado, ela também é vigilada. Mas eu gostaria, o resultado disso foi uma comissão de investigação no parlamento alemão, mas na verdade eles não estão muito motivados e não estão levando muitos resultados da sua investigação. Tem aí muitos elementos que estão frenando o processo. Eu gostaria de saber como foi essa discussão no Brasil, como o Glenn Greenwald está morando em Rio de Janeiro publicando coisas de lá, e a Dilma Rousseff, como a Petro Breisch, foram vítimas dessa vigilância também, e acho a Rousseff até cancelou um encontro com Obama. Mas talvez vocês podem resumir um pouquinho como a discussão sobre essa vigilância está rolando no Brasil.
Então, Fábio, aqui no Brasil, quando estourou esse escândalo todo em relação a essa vigilância internacional, foi bem complicado, assim, e pelo que eu me lembro, na época que isso estava mais forte, assim, o Brasil se posicionou muito firmemente em relação a isso, contra essa vigilância, inclusive porque, alegando que isso fere a soberania nacional, né, esse tipo de informação, outros países tendo acesso a esse tipo de informação, e inclusive gerou um desconforto diplomático mesmo. Eu acho que ficou bem claro na época, até pelo que você citou também em relação a como que foi ao cancelamento do encontro da Dilma com Obama. Eu acho que isso gerou uma discussão imensa, não só aqui no Brasil, mas em vários outros lugares, porque as pessoas que estavam sendo vigiadas estavam em toda parte, né? E esse ano aqui no Brasil também a gente teve uma discussão muito forte em cima do Marco Civil da internet, que tem tudo a ver com isso, né? Que não só em relação às autoridades e às empresas, às grandes empresas importantes dos países, mas também em relação à população de modo geral.
Also, diese Nachricht über die Überwachung, die stattfand gegen Dilma Rousseff und auch gegen Petrobras und andere Unternehmen, hat in Brasilien schon eine heftige Reaktion ausgelöst. Und danach wurde auch eine starke Position eigentlich vertreten, diplomatisch meint Dilma. Also es wurde schon sehr deutlich gemacht, dass das nicht hinnehmbar ist und dass hier auch eine nationale Souveränität verletzt ist. Und anders als in Deutschland hat ja Dilma Rousseff auch ein Treffen mit Obama abgesagt, um auch nochmal deutlich zu machen, wie ernst Brasilien diese Art der Überwachung nimmt und dass es in Zukunft nicht hinnehmbar ist. Auf der anderen Seite hat diese Erfahrung aber auch dazu geführt, dass der Grundrechtekatalog, Internet, das eigentlich ein Thema war und eigentlich auch ein Projekt der Regierung, das verabschiedet werden sollte, wieder frischen Wind bekommen hat. Das lag so ein bisschen brach und das war auch der positive Effekt dieser internationalen Überwachungsskandals, dass dadurch am Ende die Rechte der User und Userinnen hier in Brasilien jetzt besser gestärkt sind.
Aber war es nicht so, dass gerade nachdem dieser Marco Civil veröffentlicht wurde, das war ja noch, glaube ich, vor der WM und gleich danach sind doch irgendwie die Polizisten in diesem Haus in Rio de Janeiro eingefallen, also einen Tag vor der WM, wo wir auch schon Leute da hatten in unserem Programm und die Repression gegen Leute, die Meinungsfreiheit vertreten, hat sich nicht gerade verringert, oder? Radio Muda wurde der Server geklaut, glaube ich, oder die Sendeanlage. Und ja, also gibt es irgendwelche Auswirkungen jetzt auch für die Leute, dass sie sagen können, hier, ich habe jetzt ein Recht und das kann man auch irgendwie durchsetzen oder gibt es da eine Veränderung? Weil ich hatte jetzt nur Repressionen mitgekriegt im Endeffekt. Esse Marco Civil passou justo antes da Copa, quando, se não estou errado, e justo antes da Copa também ingressaram nessa, fizeram uma redada na casa dessa casa internacional, onde tivemos duas pessoas contando a história, como a polícia entrou e roubou todos os memórias e a repressão contra a Rádio Muda, onde o governo sequestrou o servidor e a equipe de emissão, não lembro bem. Mas, na verdade, esse Marco Civil tive também um impacto nesse caso, que as pessoas têm mais direitos e sabem também defender esses direitos, ou na verdade a relevância prática é nula. Como é?
Então, eu acho que são duas coisas diferentes. Bom, não deveriam ser, mas o que protege o Marco Civil são garantias que não foram violados durante essas operativas da polícia que você mencionou. Eles violaram outros direitos, claramente, não? Tem que perguntar qual a situação. O que aconteceu no caso da Rádio Muda foi claramente que a Procuradoria mandou prender um servidor onde eles falaram que tiveram dados da rádio enquanto o processo civil e criminal vai contra o uso do ar, que não está vinculado de nenhuma forma, assim como com a internet, o que demonstra assim como que aqui se interpreta a lei de uma forma pouco legítima e, claro, esse processo está aberto ainda. Aqui no Rio, no casarão onde a polícia chegou para confiscar computadoras, tinha que ver com uma denúncia de falar mal de um político não, acho que por um lado tem essa tensão, assim como que o Código Civil da internet está em debate ainda, assim como não está totalmente pronto, está longe de ser aplicado de uma forma justa. E além disso tem ações como essas que vocês mencionou, onde se violam outras garantias e direitos individuais aqui no Brasil, mas infelizmente o uso da internet aí genau der único caso. Also ich glaube, eine Schwierigkeit ist immer noch, dass der Grundrechtekatalog Internet wurde verabschiedet und da ist aber immer noch auch noch die Frage, wird er nochmal verändert werden, wie wird die Sekundärgesetzgebung dazu sein und wie wird er am Ende auch angewandt und wirklich durchgesetzt? Also da ist das Werk auch noch zu frisch, um dazu was sagen zu können. Die beiden Übergriffe, die Fabian jetzt hier erwähnt hat, haben leider nicht mehr so viel mit dem Grundrechtekatalog Internet zu tun, fallen auch im Schutz darunter gar nicht drunter. Das sind einfach auch andere Gesetze, die dabei auf alle Fälle gebrochen wurden. Im Fall von Radio Muda war es so, dass ein Server konfisziert wurde von einem Unigelände, auf dem Daten von einem freien Radio abgelegt waren und gegen dieses freie Radio wird wegen Verstoß gegen das Telekommunikationsgesetz wegen der Besetzung von der Radiofrequenz ermittelt. Also da ist halt ein Server zu konfiszieren von einem Unigelände, das eigentlich auch Autonomiestatus hat, ist sehr, sehr fragwürdig und zeigt auch, wie weit da die Rechtsbeugung geht. Und im anderen Fall ist es so gewesen, dass wegen der Verleumdung von einem Politiker hier Computer konfisziert wurden. Beide sind jetzt keine Fälle, die direkt von dem Grundrechtekatalog Internet geschützt wurden. Zeigt einfach aber auch, dass Repression auch darüber hinaus stattfindet, über diese geschützten Rechte. Und leider ist es auch so, dass das Internet nicht der einzige Fall ist, wo so eine Rechtsbeugung stattfindet, sondern was auf dem Papier steht als Garantien und was dann die Praxis bringt, sind halt doch zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
É, e falando nessa questão do que a internet não é mesmo o único espaço, né, que apesar de ser o mais vulnerável nesse sentido, acredito mais fácil de monitorar, eu lembrei agora de um ocorrido de vigilância também no Brasil por parte do próprio Estado, né? Que foi recentemente, agora, logo na época do final da Copa do Mundo, né? Inclusive, final Brasil e Alemanha, que vários ativistas foram presos com provas baseadas, né, em gravações de ligações telefônicas que eles fizeram. Eu acho que é importante lembrar essa situação, porque eles tiveram o telefone grampeado e acredita-se, né, que muito mais militantes, pessoas envolvidas com movimentos sociais, organizações sociais, também estejam sofrendo esse tipo de vigilância, né? Provavelmente não foi só o telefone deles, eles também devem ter o e-mail monitorado e outros espaços de comunicação. E eu acho que isso implica para a urgência também de pensar individualmente na sua privacidade, né? O marco civil, ele abrange algumas questões, mas eu acho que, como o Nils colocou, é difícil também tratar de tudo, né? Como fica a sua privacidade na internet em tempos que o poder utiliza das ferramentas também para perseguição política, né? Então, eu acho que é importante também a gente falar de antivigilância e das pessoas se apropriarem das ferramentas cada vez mais para poder se proteger.
Also Luisa erinnert daran, dass nicht nur online Repression stattfindet, sondern dass in diesem Jahr auch Repression stattfand gegen viele Aktivisten, auch im Vorfeld von der Fußball-WM, als hier Demos organisiert wurden. Da ging es auch darum, inwiefern irgendwelche abgehörten Telefonate überhaupt zulässig waren und die darüber konstruierten Haftbefehle, die oft auch präventiv gegen mögliche Organisatoren von Demonstrationen und so weiter erlassen wurden. Und ja, das zeigt eben, dass die Meinungsfreiheit und auch die Privatsphäre noch an ganz vielen anderen Ecken bedroht ist und da Handlungsbedarf besteht.
Vielleicht auch noch ein Kommentar zur Meinungsfreiheit und der Situation in Deutschland. Wir haben jetzt viel schon über Repression in Brasilien gesprochen noch dieses Jahr, aber was hier in Deutschland jetzt auch rausgekommen ist, ist so Ende Oktober, Anfang November, eine verdeckte Ermittlerin, die in Hamburg bei dem freien Senderkombinat gearbeitet hat, dort aktiv war von 2000 bis 2006, also 7 Jahre lang, und unter der Tarnidentität Iris Schneider sich dort in die linke Szene eingeschlichen hat sozusagen. Und das ist auch, also ich meine, zivile, also versteckte Ermittler gibt es immer wieder in der Polizei, auch die in die linke Szene eingeschleust werden, aber dass es hier auch noch ein Medium trifft, ist nochmal ein extra Zucker sozusagen zu der Illegalität dieses Verfahrens. Also es hat auch in einem anderen Prozess, der ähnlich gelagert war, auch beim FSK, das Bundesverfassungsgericht schon entschieden, dass es, dass solche Einsätze in Medien insbesondere gar nicht gehen. Und ja, sie sind immer noch am Aufarbeiten dieses Skandals. Wir werden da auch die entsprechenden Seiten verlinken in den Shownotes. Aber eben auch in Deutschland ist es mit der Meinungsfreiheit nicht gerade sehr weit her, wenn solche Aktionen stattfinden und dann auch noch verteidigt werden von den Autoritäten. Und sie war für die Staatsanwaltschaft, glaube ich, und für das LKA dort. Also sowohl zur Verbrechensaufklärung als auch irgendwie so zu einer Art Verbrechensprävention, wenn man so will. Gostaria comentar também para os ouvintes no Brasil que talvez, ou até que também na Alemanha, que não viam da polícia camuflada, não sei, em civil, que estava ativo em uma rádio em Hamburgo, o FSK, que é uma rádio irmão de Rádio Dreikland também, aí tiveram uma pessoa, uma mulher, polícia em civil, trabalhando na rádio no projeto por 7 anos, ano 2000 até 2006. E entrando na cena esquerda para infiltrar e sacar informações lá. E isso já o Corte Constitucional, em um caso similar, parecido a esse caso, já julgou que isso é ilegal, como a coisa de polícia civil é sempre difícil. Eles sempre falam que é legal, mas tem outras pessoas que acham que isso não é legal. Mas dentro de uma rádio emissora, onde você está violando esse direito das pessoas, por exemplo, também de falar com jornalistas em um modo anônimo, isso é uma violação grave aos direitos humanos e é ainda defendida na Alemanha. Essas todas são ações que onde a Alemanha não aprendeu nada do nazismo ou também da agência de informações, acho no DDR, por exemplo, isso foi na República Democrata, aí também, por exemplo, especialmente na Alemanha, muitas vezes falam desse sistema de vigilância também como marco de referência. Sim, sou até aí.
Eu queria aproveitar perguntar para o Fábio e para o Nils, assim, se também é comum nesse caso, tipo, quando você tem uma grande onda de mobilização social na Alemanha, se o Estado, assim, porque o Fábio deu o exemplo, até eu acho que talvez mais grave, né, de Estado usar uma pessoa infiltrada. Mas também se são comuns esses casos, né, de gravações, de ligação, interceptação, invasão de privacidade, né, para investigar essas pessoas e denunciá-las.
Ja, ich übersetze das gerade nochmal. Luisa fragt jetzt auch Nils und mich, wie es in Deutschland aussieht mit dieser Überwachung und ja, wie da die Gesellschaft darauf reagiert, jetzt nicht nur auf solche wirklich schweren Eingriffe wie verdeckte Ermittler in Radiosendern, aber auch allgemein die Überwachung. Und ich würde vielleicht doch kurz anfangen, damit zu antworten, dass wenn dies okay ist. Ich hatte vorhin schon mal angesprochen, diese Kommission, die vom Bundestag eingesetzt wurde, dieser Untersuchungsausschuss. Das ist ein wunderbares Beispiel, wie diese Untersuchung und die parlamentarische Kontrolle über die Geheimdienste einfach ad absurdum geführt wird. Also dort gibt es öffentliche Sitzungen und geheime Sitzungen. In den öffentlichen Sitzungen sagen die Leute, die vorgeladen werden, teilweise auch von den Geheimdiensten immer, das können sie öffentlich nicht sagen, also sagen im Prinzip nichts. Und in den geheimen Sitzungen sagen sie vielleicht ein bisschen mehr, aber niemand weiß es, weil die Parlamentarier, die drin sitzen, dürfen nicht erzählen, was da drin passiert ist. Und somit gibt es keinerlei öffentliche Debatte. Und was so ans Tageslicht kommt, ist, eigentlich ist der Geheimdienst in Deutschland gemacht worden, um für Auslandsüberwachung. Die dürfen nur das Ausland sozusagen überwachen. Und das ist sehr wichtig auch aus der Geschichte, dass es eben keinen Geheimdienst gibt, der Bundesbürger überwachen soll. Mal abgesehen davon, dass es eine idiotische Geschichte ohnehin ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Menschenrechten von Deutschen und Menschenrechten von anderen. Aber auch diese Mindestvorgabe wird vollkommen ignoriert. Wenn zum Beispiel der Geheimdienst sagt, jegliche Kommunikation mit Satelliten ist Auslandskommunikation, weil der Satellit ist ja nicht in Deutschland. Auch wenn zwei deutsche Personen miteinander kommunizieren, sobald das die Daten irgendwie außerhalb des deutschen Bundesgebiets gehen, ist es Auslandskommunikation, also dürfen sie überwachen. Also die biegen sich die Gesetze, die eh schon sauschwach sind, auch so hin, wie sie sie brauchen und überwachen einfach, was sie lustig sind. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir auch nicht darüber sprechen, über den NSA-Skandal, sondern es geht eigentlich um einen Geheimdienstskandal. Und jedes Land hat Geheimdienste und wir sollten sie eigentlich überall abschaffen. A minha resposta, vou tentar resumir. Na Alemanha tem essa comissão do parlamento que deveria fazer uma investigação sobre essa vigilância e também defender, ter um controle parlamentar sobre os serviços de inteligência. Mas é ridículo, porque tem sessões públicas e sessões privadas, onde só tem parlamentares e os convidados, os testigos, né? E nas sessões públicas, todos os que chegam do serviço de inteligência sempre falam que não podem responder a essa pergunta no público. Só podem falar disso na sessão interna, dentre os parlamentares. Mas os parlamentares não podem falar o que falaram lá nessa sessão interna. Então não tem um controle nenhuma. E a competência dessa comissão, ou seja, os parlamentares, eles não têm ideia, não têm ideia da magnitude técnica ou a capacidade do sistema de inteligência. E as poucas informações que saem disso é que o serviço de inteligência fala que o serviço de inteligência normalmente só pode vigilar comunicação no exterior. Então aí falam, bom, se alguém fala com alguém no exterior, alguma comunicação de Alemanha com alguém no fora, podem vigilar. Isso é muito importante. Aprendimos também da história que não é bom se tem um serviço de inteligência que está vigilando o próprio povo, por essas questões de expressão, liberdade de expressão. É ridículo que os alemães deveriam ter mais direitos em contra dos seus serviços de inteligência que estrangeiros, mas é outra discussão. Mas o serviço de inteligência fala, se dois alemães estão fazendo uma ligação por telefone, mas a ligação, os dados vão por um satélite, como o satélite não está dentro da Alemanha, já é uma comunicação afora. Mas isso é foda, ou seja, qualquer coisa que eles podem interpretar em uma maneira que serve para eles, eles fazem. Os leis já são muito fracos, mas nem estas leis estão protegendo porque eles fazem o que querem. Não tem um controle parlamentar dos serviços de inteligência e acho muito importante que não estamos sempre falando do escândalo NSA, do serviço dos americanos. Cada país, cada estado tem serviço de inteligência e em cada estado deveríamos lutar contra esses serviços de inteligência porque sempre são um método de repressão para o povo.
Eu concordo plenamente, mas acho que como que, já que você fez um resumo tão bom, vamos dar uma olhada aos outros temas que ocorreram no ano 2014 na Alemanha e Brasil para aproveitar os últimos 15 minutos que fica mais ou menos. Also ich stimme dem vollständig zu und da ich jetzt auch gar nicht weiter da kommentieren will, würde ich eher vorschlagen, wir schauen jetzt mal auf die Themen, die wir uns hier noch zusammengetragen hatten, damit wir alle zumindest noch ein bisschen anreisen in den letzten 15 Minuten. Und mit was fangen wir an? Conquer agente começa.
Also persönlich glaube ich, dass wir könnten jetzt wieder über die COPPA sprechen oder über die Wahlen, aber ich glaube, das waren beides Themen, die eigentlich in den Medien relativ präsent waren, wo man auch viel Materialien findet, an anderen Informationsquellen und ich würde fast vorschlagen, wir sollten uns eher den Arbeitskämpfen zuwenden, die in Deutschland und in Brasilien stattgefunden haben, weil zum Beispiel über die Erfolge in Brasilien habe ich hier ziemlich wenig mitbekommen. Eu acho que os dois temas da Copa e das eleições são bastante grandes e muito importantes, mas você pode conseguir informações em outros meios sobre isso e também boas análises sobre os dois complexos. Eu gostaria mais falar dessas lutas de trabalhadores que vocês também colocaram, porque, por exemplo, eu não vi nada dessa greve no Rio de Janeiro que tive, na verdade, um êxito, ou também das condições da escravidade no Brasil, que é um tema mais importante, acho.
Einverstanden. Ich würde sagen, zum Arbeitskampf kann man aber auch über den Umweg Fußball kommen. Das würde ich kurz kommentieren, bevor Dili was zu den Müllarbeitern und Angestellten der Müllabfuhr hier in Rio sagt. Und zwar hatte die hohe Niederlage von Brasilien bei der WM auch sein Gutes, nämlich dass eine Debatte auch ausgebrochen ist über die Grundlagen des brasilianischen Fußballs. Es gab schon vorher die Kampagne von dem Zusammenschluss von Profispielern Bom Senso FC, die sich für bessere Arbeitsbedingungen der Spieler eingesetzt haben, für für weniger Pflichtspiele und auch für eine Demokratisierung vom Fußball, für faire Eintrittsgelder in den Stadien und auch für mehr Mitsprache von den Fans in den Vereinen. Und es sieht jetzt inzwischen wirklich so aus, als ob da was geändert wird und dass die Mitglieder in den Vereinen künftig mehr Stimmrechte haben und auch die Vereinspolitik weiter bestimmen werden. Mal sehen, was am Ende wirklich draus wird. Auf alle Fälle könnte es schon sein, dass auch eine kleine Erneuerung des brasilianischen Fußballs ansteht. Então, eu concordo, a gente vai falar sobre as lutas laborais, mas a gente pode falar, nesse caso, do futebol também, porque nas últimas semanas, ou depois dessa derrota forte da seleção durante a Copa, começou um debate sobre o futebol brasileiro, que na verdade começou já antes também pelas ações de um conjunto de profissionais, jogadores que fundaram o Bom Senso FC, que luta para melhores condições dos jogadores do futebol que estão fazendo partidos demais cada ano, mas também para umas entradas mais justas para ver os partidos e também para uma melhor participação da torcida, das pessoas que são associados dos clubes para tomar decisões. E recentemente tem alguma tendência agora que os clubes realmente vão considerar isso e deixar votar as associados sobre a política dos clubes, que poderia ser um momento decisivo também na história do futebol brasileiro, mas vamos vendo se isso realmente se faz. E bom, vou passar o microfone para Dilo de falar um pouco dos garis aqui, para que também o Fabian possa saber o que aconteceu aqui no Rio. Und ich gebe jetzt ab an Dili, die jetzt noch ein bisschen was von dem Streik der Müllabfuhr hier in Rio erzählen wird, damit Fabian davon auch noch was mitbekommt.
Então, Fabian, essa mobilização dos garis aqui no Rio, que o Nils falou, foi uma coisa bem forte mesmo. Eles realmente pararam a cidade, inclusive ficou lotada de lixo mesmo. Eles realmente quiseram chamar a atenção bastante assim para conseguir o que eles queriam, né? Eles estavam, uma das coisas que eles estavam pleiteando era o aumento salarial, e eles conseguiram esse aumento no dia 8 de março, que chegou ao fim da greve, e conquistaram realmente esse aumento, mudaram o piso salarial, né? E foi uma mobilização muito forte e vitoriosa mesmo, porque eles realmente paralisaram e chamaram a atenção da cidade toda, né? Porque quem é que não viu que estava tudo realmente sujo e não viu qual é a importância realmente desse trabalho, porque realmente comprometeu muito a limpeza da cidade. Acho que eles foram bem vitoriosos.
E até incluso assim como venceram na cúpula do sindicato, que em algum momento queria fechar um acordo, foi uma luta de base mesmo dos trabalhadores, que foi um bom exemplo. Also, der Streik von den Müllarbeitern und Müllarbeiterinnen hier in Rio, der hielt die Stadt vor allem vor und während des Karnevals in Aachen, denn irgendwann hat die Müllabfuhr es komplett eingestellt, den Müll abzuholen, und der stapelte sich überall in den Straßenzügen, und es war halt eine sehr, sehr effektive Maßnahme, um auf die Arbeitsbedingungen und den geringen Lohn, der gezahlt wird, aufmerksam zu machen und die Leute auch fühlen zu lassen, wie es ist, wenn die Müllabfuhr nicht mehr kommt. Und dieser Streik hat wirklich zum Ziel geführt, obwohl am Anfang immer gesagt wurde, nein, es ist unmöglich, diese Lohnerhöhung wirklich in voller Höhe zu zahlen, haben sie es dann am 8. März geschafft, tatsächlich diesen Erfolg zu feiern, und wie ich am Ende noch ergänzt habe, dann dabei es auch geschafft, sich gegen die korrupte Gewerkschaft Spitze durchzusetzen, die am Anfang schon einlenken wollte bei dem Lohnkampf. Und es war halt wirklich auch eine Basisbewegung, wo viele zusammengehalten haben, und ja, ein schönes Beispiel für einen erfolgreichen Arbeitskampf.
Ein schönes Beispiel für einen erfolgreichen Arbeitskampf. An diesen tollen Beispielen fehlt es ein bisschen hier, aber ein Streik oder ein Arbeitskampf, der hier sehr viele Leute berührt hat und sehr viel Menschen irgendwie auch ja, betrifft sozusagen, ist der Streik, der in der Deutschen Bahn entbrannt ist. Dort ist die Situation so, dass es mindestens zwei Gewerkschaften gibt, die so ein bisschen über die Streikhoheit streiten. Zum einen, also es gibt die Gewerkschaft der Lokführer und die Gewerkschaft für das Servicepersonal sozusagen, das Eisenbahnpersonal. Und die streiten sich eben, wer jetzt über wen streiken kann. Und da gab es sehr viele Arbeitskämpfe, auch Niederlegungen, und dann fällt eben, wenn mal die Bahn ausfällt in Deutschland, dann ist es sehr schwierig. Also dann ist einfach mit Verkehr ist sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Die Verkehrsmittel, die es noch gibt, sind dann überlastet. Jetzt gibt es mittlerweile zwar Fernbusse, aber die waren dann auch gleich ein bisschen überfordert, beziehungsweise die haben sich erstmal gefreut, dass es nochmal einen extra Schub gab. Aber als Ergebnis daraus ist das Problematische ein Gesetzesvorstoß der Bundesregierung, die jetzt sagen will, dass nur eine Gewerkschaft pro Betrieb den Arbeitskampf führen kann und alle anderen Gewerkschaften, wenn die Arbeitskämpfe machen würden, das wäre illegal. Und dann ist das im Prinzip eine arge Beschneidung des Streikrechts, und das ist jetzt der Vorschlag der Regierung. Und ich glaube, sowas Ähnliches gab es ja auch in Sao Paulo, oder? Kurz am Anfang der WM, als sie gestreikt haben, wurde ja auch der Streik für illegal erklärt, und ich weiß gar nicht mehr, Maike hatte da noch was kommentiert, was für eine absurde Entscheidung da drin war. Man darf nur streiken, wenn es die öffentliche Ordnung nicht berührt, also so nachts zwischen 2 und 4 darf man als öffentlicher Nahverkehr in Sao Paulo streiken, ansonsten wäre es nicht gut, weil sonst würde es ja jemanden treffen. Also ein bisschen absurd, man darf nur streiken, wenn es niemanden interessiert. Ja, nochmal das Resumen in Deutschland. In Portugiesisch, aqui um greve que impactou a muitas pessoas, a gran parte da sociedade foi a greve do, no trem, na Deutsche Bahn. Aí dois sindicatos estão lutando quem podia representar os trabalhadores. Tem um sindicato que tradicionalmente foi responsável para o condutor do trem e outro sindicato que tradicionalmente foi responsável para o pessoal de serviço dentro do trem, né? E também as pessoas que chequeiam o bilhete e essa coisa. Então aí o governo, como não pode, ou seja, a luta ainda não terminou, não tem um acordo, mas o governo agora está proponendo uma lei que só vai permitir o sindicato mais grande e um sindicato por empresa fazer a negociação e também a luta, a greve. Então, basicamente, vai limitar bastante o direito a fazer greve aqui na Alemanha. É uma lei que ainda está em preparação, não passou, não está pronto, mas é uma violação, acho, ao direito de fazer luta para melhores condições.
Muito legal. Então, gente, estamos chegando quase ao final. Quais são os últimos comentários sobre esse ano? Eu vou começar. Assim, fui chamado o ano 2000 Catarsis. Eu acho que tem um pouco disso. Assim, como foi um ano cheio de eventos, bons, ruins. Então, acho que eu espero que 2015 vai ser um pouco mais suave e igual de interessante que esse ano. Also, wir sind schon fast am Ende der Sendung angekommen, und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal eine letzte Runde mit ein paar kleinen Verabschiedungsgrüßen. Also persönlich muss ich sagen, war 2014 schon ein aufregendes Jahr. 2000 Katarsis, wie man Portugiesisch nicht besser scherzen kann als im Deutschen. Und ja, ich hoffe, dass 2015 ein bisschen entspannter wird und trotzdem genauso interessant wie dieses Jahr. Was meint ihr? Okay, schönes Thema.
Foi um ano duro, eu concordo comigo, 2014. Se a gente for olhar a nível macro, né, realmente, a questão política é muito complexa, a hegemonia no institucional, assim, de setor de conservadores ainda é grande, né, muita repressão. Mas eu acredito também que se a repressão existe, é porque existe uma resistência muito forte, né, que está incomodando. Então, eu acredito que existe continuamos nos mobilizando, né, para construir o mundo que a gente acredita. E a nível micro eu vejo isso também. Apesar de tudo, tem pessoas cada vez mais querendo fazer diferente. E eu prefiro apostar nisso, né? Enfim.
Also, Luisa meint auch, bei den politischen ein komplexes Jahr 2014, aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein gutes Zeichen. also das heißt ein gutes Zeichen. Es gab viel Repression, aber das heißt auch, dass es immer noch Widerstand oder auch viel Widerstand gab. Und ja, in dem Sinne, für 2015, ja, also der darf nicht aufhören auf alle Fälle, der Widerstand.
Ja, von meiner Seite noch den, wir haben jetzt leider nicht geschafft, das über Flüchtlinge uns zu unterhalten. Ich hoffe, wir schaffen das bald im nächsten Jahr mal. Das wäre mal ein Thema, was für Deutschland oder Europa ein sehr wichtiges Thema war 2014. Es sind so viele Leute im Mittelmeer ertrunken wie noch nie. Die Katastrophen, sei es in der Ukraine, die kriegerischen Auseinandersetzungen der Ukraine oder in Syrien und im Irak, sind wahnsinnig. In der Türkei sind Millionen Flüchtlinge aus Syrien. In den ganzen Mittelmeerländern hat sich viel bewegt und viele Leute sind auf der Flucht. Und das ist ein Thema, das wir auf jeden Fall mal aufgreifen sollten in Europa, auch in Maishun Café. Und ich denke, ich bin gespannt, was im nächsten Jahr da passiert, aber da muss sich das europäische Konzept muss sich da auch hinterfragen lassen und wissen und nachdenken, wie man damit umgehen kann. Es kann nicht sein, dass in Bulgarien jetzt einfach neue Mauern hochgezogen werden, um die Flüchtlinge abzuwehren und Frontex jetzt die Leute im Mittelmeer versenkt. Das geht nicht. Ja, ja, schon un tema que a gente não logrou de falar agora foi o tema dos migrantes, dos refugiados, que foi um tema bem, bem importante aqui na Alemanha. In Europa, porque tivemos tantas guerras e conflitos armados na Ucrânia, na Síria, tem milhões de refugiados na Turquia. Esse ano morreram, ahogaram no mar Mediterrâneo mais pessoas que nunca na história aconteceu. E não pode, a resposta europeia não pode ser levantar o muro na Bulgária para defender-se contra essas pessoas que chegam aqui na Europa. Então aí a gente deve encontrar uma solução e falar também disso, acho, em um programa dos próximos em Mais um Café, aqui em 2015. Foi ano novo também, agradeço a todos os participantes e vamos lá para 2015. Vielen Dank an alle und vamos nach 2015 dann.
Bem, acho que deu para lembrar bastante aí como é que foi esse ano. Foi um ano bem agitado mesmo, muita coisa acontecendo. Mas eu acho que 2015 ainda tem muita luta pela frente também. Acho que os movimentos sociais vão ter bastante trabalho. Tem aqui no Brasil a questão da reforma política, que eu acredito que vai puxar bastante movimentação também para o ano que vem. E tem a expectativa também para 2016, as Olimpíadas aqui no Rio, né? Que tem bastante coisa acontecendo em relação a isso também, de violação de direitos. Então, vamos ver aí que 2015 ainda promete muita coisa também.
Also 2014 war auf alle Fälle ein sehr, sehr bewegtes und verrücktes Jahr, aber 2015 wird, glaube ich, ähnlich interessant werden und es gibt ganz viele Sachen, die auch die sozialen Bewegungen auf ihrer Tagesordnung haben und in Brasilien steht ja nicht zuletzt auch schon die Vorbereitungsphase für die Olympischen Sommerspiele 2016 an und auch dagegen wird sich sicher Protest regen in einigen Punkten und auch darüber werden wir hier berichten. Então, de novo, agradecemos a todos e todas. Feliz final do ano e a gente se vê e se ouve no 2015, primeiro com um programa já produzido, talvez o Fabian pode apresentar aqui ao final e, bom, a gente já se despede aqui no Rio. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Obrigada aí por mais um programa que foi bem legal. E 2015 a gente continua aqui fazendo esse intercâmbio de Brasil e Alemanha.
Tchau, galera. Foi um prazer estar de volta aqui no Mais um Café. E eu espero tomar muitos cafés com vocês aí em 2015. Um abraço.
Vamos lá, mais café para tudo. Ja, vielen Dank auch nochmal von hier und vielleicht ein paar Kommentare noch zu dem Programm im Januar. Da habe ich mit Sonja Fleury und Samuel, Sonja Fleury von der Fundação Getúlio Vargas und Samuel vom MST unterhalten über die Frage, wie sind denn die sozialen Kämpfe heute urban oder rural? Brasilien ist das Land mit der größten urbanen Bevölkerung der Welt im Anteil, aber die Landbewegung ist immer noch sehr stark und wie ja, sind die aktuellen Kämpfe heute? Para comentar, fechar, o programa em janeiro vai ser com Sonia Fleury, de Fundação Getúlio Vargas, e com Samuel, do MST, Movimento Trabalhador Sem Terra, e estou debatendo com eles como são as lutas sociais no Brasil, urbano ou rural? Porque o MST ainda é muito forte, mas o Brasil é um país muito urbanizado e as lutas durante a Copa também mostraram que as lutas urbanas são bem importantes. Tá, pode ser curioso, pode ouvir no nosso site já. Ja, vielen Dank nochmal und schöne Zeit.